Mit Strom etwa lässt sich viel Geld verdienen. Da herrscht gerade Goldgräberstimmung in Deutschland. Jedes Jahr geht mehr Strom aus Wind und Sonne ins Netz. Die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage sind naturgemäß groß. Nicht immer weht der Wind und nachts scheint die Sonne garantiert nicht. Also sind Speicher sehr gefragt. Wer jetzt in Batteriespeicher investiert, kann an diesen Schwankungen pures Geld verdienen. Entsprechend groß ist das Interesse und heftig in Bewegung auch die Energiewende. Wie das zusammenhängt, mein Kollege Andreas Rausch aus unserem Cottbusser Studio erzählt es Ihnen.
Spreewaldruhe, Kahnfahren, sorbische Trachten und Gurken als Markenzeichen. All das verbindet man mit Lübbenau. Eines dagegen kaum noch, Lübbenau als Energiezentrum. Hier stand Europas größtes Braunkohledampfkraftwerk. Die 7 markanten Schlote direkt an der Autobahn A13 waren von weithin nicht zu übersehen. Mitte der 90er Jahre wurden Kraftwerk samt Schornsteinensemble gesprengt. 30 Jahre später erlebt Lübbenau nun als Energie-Hotspot seine Renaissance. Das alte Umspannwerk mit vielen abgehenden Stromleitungen wird ertüchtigt, fit gemacht für die Zukunft mit erneuerbaren Energien und zugehörigen Speichern. Für den sichtbar stolzen Bürgermeister Helmut Wenzel schließt sich damit ein Kreis.
Wir haben hier gemeinsam in der Kohlezeit Energie erzeugt für die Republik, für die Region und hatten natürlich durch die Devastierung von Dörfern auch sicherlich große Schäden angerichtet, auch Umwelteinflüsse durch die Tagebauabsenkung. Und zukünftig, oder wir sind schon dabei, wird die Lausitz auch ein großer Energieversorger wieder werden, weil wir die Flächen haben für PV-Freiflächenanlagen, für Windkraftanlagen. Der endgültige Verbraucher sozusagen, den interessiert ja eigentlich gar nicht, wo der Strom aus seiner Steckdose herkommt. Er macht sich darüber auch keine Gedanken. Ja, wir gehören auch mit dazu, ähnlich wie die Lausitz, dass wir wieder ein wichtiger Energiestandort werden.
Der Ortsteil Rago wird Geschichte schreiben. Hier soll ein PV, also ein Photovoltaikpark, entstehen, ergänzt durch einen Batteriegroßspeicher mit einer Leistung von 800 Megawatt. Ausreichend, um fast 2 Millionen Haushalte zu versorgen. Jens Schmidhammer vom zuständigen Projektentwickler DCES.
Es ist durchaus kein Standardprojekt für uns, sondern es ist schon eins der sehr großen Projekte. Die Größenordnung, die vorgesehen ist, ist 500 Megawatt, ja, mit einer sogenannten Zwei-Stunden-Regelung. Das bedeutet, dass für 1000 Megawattstunden Speicherkapazität zur Verfügung gestellt wird.
Im Batteriegeschäft winken hohe Renditen. Grund dafür sind die Schwankungen im Stromangebot. Je mehr Wind- und Sonnenanteil im Netz ist. Damit lässt sich gut Geld verdienen.
Das Geschäftsmodell besteht ganz simpel darin, Strom billig einzukaufen und möglichst teuer wieder zu verkaufen. Ja, im Ergebnis führt dies aber zu einer Anpassung der Strompreise, weil im Moment es so ist, dass in Ausreißermomenten extrem hohe Preise gezahlt werden müssen, weil kein Strom verfügbar ist und irgendwo besorgt werden muss. Im Grunde führt es eigentlich zu einer Glättung dieser Preiskurve.
Rago ist ein Beispiel für die Goldgräberstimmung, die gerade landauf, landab um sich greift. Die Technologien haben sich entwickelt, die Speicherkapazitäten steigen, die Preise für Batterien wiederum sinken. Jetzt werden die Hotspots, wo Stromerzeugung und Einspeisemöglichkeit nah beieinander sind, aufgeteilt. Der Energiewirtschaftler Felix Müskens von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Was wir im Moment schon sehen, ist tatsächlich, dass sich die Preise halbiert haben in den letzten Jahren und damit gibt es auch viel Interesse daran, Batterien zu bauen. Wirklich im Gigawatt-Bereich, also mehr als 200 Gigawatt Netzanschlussbegehren. Das ist eine Riesenmenge. Die Spitzenlast in Deutschland liegt bei 85 Gigawatt.
Aber es gibt auch heftige Debatten um die Projekte. Die Batterien sind in Container eingebaut und die brauchen viel Platz. Auch in Rago, zur Freude der Flächeneigentümer. Es winken sechsstellige Pachterträge. Die Stadt brachte eine Poolbildung ins Gespräch. Von den Erträgen sollten alle Anrainer profitieren, nicht nur der Glückspilz, dem die auserwählte Fläche gehört. Und eine Bauplanung sollte Wildwuchs auf dem Filetareal verhindern. Stattdessen geordnete Entwicklung. Beides wurde heftig diskutiert in der Stadt. Am Ende scheiterte die Vergesellschaftung der Erträge, aber die Planung, die wird aufgesetzt. Thilo Christiansen sitzt für BVB Freie Wähler in der Stadtverordnetenversammlung Lübbenau.
Was wir als kritisch angesehen haben, war die Einmischung der Stadt mit dem Bebauungsplan und diese Regulierung durch die Poolbildung, die angedacht war. Dass, wie Sie schon erwähnt haben, die Grundstückseigentümer nicht voll generieren könnten an den Pachten, die zu erzielen waren. Sondern man wollte das auf alles verteilen, ähnlich so wie die Sozialisten früher das gemacht haben. Und das haben wir kritisch betrachtet. Und natürlich dadurch, dass der Bebauungsplan jetzt beschlossen werden soll, ist natürlich auch die zeitliche Komponente. Man hätte das alles schon viel, viel schneller haben können. Die Investoren, die hätten das auch alleine regeln können, ohne den Bürokratiewahnsinn und ohne die Regulierung der Stadt.
Das sieht der Bürgermeister anders und ist am Ende zufrieden, dass zumindest die Bauplanung ins Laufen kommt. 2027, sagt er, soll das Projekt dann ans Netz. Auch mit einem erklecklichen Ertrag für den kommunalen Haushalt, sagt Helmut Wenzel, ohne konkrete Zahlen zu nennen.
Selbstverständlich ist das eine wichtige Einnahme. Ich habe immer schon unter den heutigen Stern der Finanzausstattung beim Land Brandenburg, wir wissen ja, wird ja momentan diskutiert, werden die Einnahmen aus regenerativen Energien den Kommunen vielleicht helfen, dass sie ihr Niveau halten können. Es wird keine zusätzlichen Einnahmen geben. Nach den über mehr als 7 fetten Jahren kommen jetzt die mageren Jahre. Das merkt man ganz deutlich. Und dann tun diese Einnahmen aus solchen Investitionen gut.
Das Umspannwerk Rago ist eines von insgesamt 80 im Netzbereich von 50 Hertz. Dem Chef von 50 Hertz Transmission, Dirk Biermann, liegen für jeden dieser Standorte Anfragen für Batteriespeicher vor. Dazu kommen viele weitere Anfragen jenseits der Einspeise-Hotspots. Eine enorme Herausforderung für ihn, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen es dem Netzbetreiber schwer machen, netzdienlich darüber zu entscheiden.
Aus unserem Netz fließen ungefähr 15 Gigawatt Strom Richtung der Stromkunden, Richtung der Verbraucher. Die Batteriespeicher, die an unser Netz dran wollen, haben 100 Gigawatt. Also da sieht man schon, dass die Größenverhältnisse ein wenig merkwürdig sind, denn wir bauen ja eigentlich kein Netz für Batteriespeicher, sondern wir bauen ja ein Netz, um damit Kunden mit Strom beliefern zu können. Und jetzt ist es so, dass es relativ unglückliche rechtliche Rahmenbedingungen im Moment in Deutschland gibt, die noch aus alter Zeit stammen, als es konventionelle Kraftwerke gab, aber eigentlich keine Batteriespeicher. Und die zwingen uns dazu, Batteriespeicheranfragen nach dem sogenannten Windhundprinzip zu bearbeiten. Also wer zuerst kommt, und das geht dann im Prinzip nach Poststempel, der wird auch zuerst bearbeitet.
Für Lübbenau seien die Vorabsprachen allerdings schon auf gutem Weg. Weiter südlich liegt Schwarze Pumpe, auch ein Dinosaurier der Energieregion Lausitz. Noch heute steht hier ein Leag-Großkraftwerk. Es wird das letzte sein, was mit dem Kohleausstieg 2038 in Brandenburg abgeschaltet wird. Längst hat in Schwarze Pumpe die Zukunft begonnen. Im Schatten des Kraftwerks arbeiten 5000 Menschen in unterschiedlichsten Branchen. Auch am Bau von leistungsstarken Großspeichern. Innovation inklusive. Speisesalz statt Lithium oder Kobalt will die Firma Altec als Basis für ihre Batterien verwenden. Standortchef in Schwarze Pumpe ist Carsten Baumeister.
Wenn wir über die Salzbatterie reden, dann ist das das CERenergy, keramische Energieprojekt, wo wir gemeinsam mit dem Fraunhofer ein Joint Venture haben und am Fraunhofer Institut die Pilotanlage aufgebaut haben. Dort haben wir seit November unser Battery Pack auch am Test. Und wir haben Prüfergebnisse, die deutlich über unseren Erwartungen liegen, die uns zeigen, wir sind genau auf dem richtigen Weg mit dieser Batterie.
Selbst bei den Kosten, glaubt Baumeister, werde man der Batteriedominanz von China Paroli bieten können und kräftig in der Energiewende mitmischen. Was global gerade für Unsicherheiten sorgt, kommt Altec zugute. Trumps Zollpolitik, Europas Streben nach Eigenständigkeit auch bei Energiegroßspeichern, nur hinken auch hier die Regularien den Ambitionen hinterher, sagt er.
Also die EU sagt ja auch, sie will unabhängige Wertschöpfungsketten in Europa errichten. Dazu müssen allerdings dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden, sowohl von der gesetzlichen Lage als auch von der Fördergrundlage. Und da befinden sich sowohl die EU als auch der Bund noch in einer Findung. Und dieser Prozess ist für alle noch nicht sichtbar. Wir wissen, dass es so kommen muss. Ich muss das mal so deutlich sagen, um uns unabhängig aufzustellen und dass man sich auf langjährige Partner mit dem, wie die USA nicht unbedingt verlassen kann, sehen wir jetzt. Dazu ist es aber auch wirklich notwendig, eine Strategie zu haben, die langfristig auch für die Unternehmungen oder für die Unternehmer klar erkennbar ist.
Im boomenden Batteriegeschäft mischen viele mit, auch Ostdeutschlands größter Kohlekonzern, die LEAG. Einen Tagebau betreibt man noch in Brandenburg, zwei Kraftwerke dazu. Dabei bleibt es nicht. Das Unternehmen hat Thomas Brandenburg an die Spitze der Tochter Clean Power geholt. Der hatte einst in Leipzig für die Stadtwerke den Bau von Deutschlands erstem wasserstofffähigen Heizkraftwerk geleitet.
Jetzt konkret bei mir geht es eben halt um zukünftige Geschäftsmodelle, wenn das Lignite-Business, also das Kohle-Business, ausgelaufen ist. Und da das jetzt nicht von heute auf morgen stattfindet, fängt man das jetzt einfach parallel an. und sind jetzt hier eben schon vor 5 Jahren oder 6 Jahren, ja, das Projekt ist ja schon seit 2020 scharf, hat man halt geschaut, mit was kann man eigentlich zukünftig in einer dekarbonisierten Energielandschaft noch Geld verdienen und noch weiter als großer Energieversorger wahrgenommen werden. Und da war damals schon absehbar, dass Batteriespeicher eine Rolle spielen. Damals waren die Investitionskosten für diese Projekte noch sehr hoch. Die sind jetzt über die Zeit einfach auch gefallen, sodass sich jetzt neue Möglichkeiten geben, diese Batterien tatsächlich einzusetzen und tatsächlich dann erneuerbare Energien zwischenzuspeichern und hier dann sowohl netzdienlich arbeiten zu können und die Verfügbarkeit oder die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Also auch natürlich für uns wichtig, ein Stück weit auch Geld dabei zu verdienen.
Zu den Batterieprojekten in Schwarze Pumpe und Boxberg kommt ein gigantisches Investitionsprogramm. Allein 9 Millionen Solarmodule will LEAG installieren. Bis 2030 sollen 7 Gigawatt aus regenerativen Quellen auf alten Tagebaukippen erzeugt werden. In etwa so viel wie heute aus Kohle. Der so erzeugte Strom soll in einem intelligenten System gespeichert, verteilt und für andere Zwecke genutzt werden. Kann das große Problem der Energiewende lösen? Also verlässlich Strom bieten, wetterunabhängig, auch in sogenannten Dunkelflauten, wenn längere Zeit kein Wind weht und keine Sonne scheint? Eher nicht, meint Thomas Brandenburg.
Perspektivisch in der Wissenschaft und in den Prognosen, den wir so sehen und auch in Ländern, die diesen Prozess uns einfach auch schon ein Stück weit vormachen, wir gucken nach Australien, wir gucken nach Kalifornien, sieht man, dass diese Speicherdauern eher so Richtung 6 Stunden schon gehen. Wenn wir jetzt über so eine ausgeprägte Dunkelflaute reden, reden wir trotzdem über 3-4 Wochen, die im schlimmsten Falle mal einfach die Sonne nicht scheint, typisch November, ne? Also die ganze Zeit Nebel, keine Sonne, kein Wind.
Der Experte von der Cottbusser Universität sieht trotz aller Entwicklung Batterien nicht als Langfristproblemlöser.
Kurzfristig werden die Batteriespeicher sehr, sehr hilfreich sein. Die sind einfach eine wunderbare Ergänzung, gerade zur Photovoltaik, und können zum Beispiel den Solarstrom dann in den späteren Abend schieben, wenn die Leute noch Fernsehen schauen oder sonst irgendwie wirklich noch aktiv sind und der Verbrauch immer noch hoch ist, aber die Sonne schon nicht mehr scheint. Und auch in den frühen Morgenstunden können wir dann die Sonne vom Vortag sozusagen noch nutzen, bevor die Sonne wieder aufgeht. Also kurzfristig eine tolle Sache. Langfristig sieht es aber anders aus. Im Bereich dann der sogenannten Dunkelflaute werden die Batterien auch einen Beitrag leisten können. Aber dieser Beitrag ist klein, wenn wir natürlich 2 Wochen lang wenig Sonne und wenig Wind haben und wir haben in einer Batterie Strom für 2 Stunden gespeichert, dann kann man sehr leicht ausrechnen, dass das nicht viel helfen wird.
Um längere Ausfälle in der Stromversorgung zu kompensieren, also die sogenannte Grundlast abzusichern, genügen Batterien also nicht. Dann kann mehr importiert oder mit Backup-Lösungen gearbeitet werden. Letzteres soll hierzulande über wasserstofffähige Gaskraftwerke geschehen, die es aber noch nicht gibt. 10 Gigawatt Leistung wollte die Ampel per Ausschreibung ausloben, quer über die Republik gezogen. Doch die gesetzliche Grundlage, das Kraftwerksicherheitsgesetz, hat es mit gehöriger Verspätung nicht mehr zum Beschluss gebracht. Nun will die schwarz-rote Bundesregierung die Leistung verdoppeln. 20 Gigawatt Kraftwerkskapazität aus Gas sind angekündigt. Die politische Trägheit allerdings gefährdet die Ziele der Energiewende. So kann man Energiewirtschaftler Felix Müskens durchaus verstehen.
Ob die neuen Gaskraftwerke da die Lösung sein werden, das sehe ich mit einer gewissen Skepsis. Wenn wir heute planen, die zu bauen, dann ist die Bundesregierung vielleicht, wenn sie wirklich schnell ist, im 4. Quartal 2025 soweit, dass wir das Konzept stehen haben. Dann hat die Bundesnetzagentur schon gesagt, dann muss das konsultiert werden mit der Branche. Das dauert dann nochmal 6 Monate. Und dann hat ein Gaskraftwerk, das sagt der BDEW, ungefähr 6 Jahre. Bauzeit. Das heißt, wenn wir dann wirklich Mitte nächsten Jahres dann mal vielleicht wirklich Zuschläge haben zum Bau, dann sind wir Mitte 2026, dann dauert es 6 Jahre, bis die Kraftwerke in Betrieb gehen, dann reden wir Mitte 2032. Gleichzeitig wollen wir 2045 ein klimaneutrales Wirtschaftssystem haben und die meisten Experten, unter anderem die Internationale Energieagentur, sagen, das Stromsystem muss eigentlich 5 bis 10 Jahre früher klimaneutral sein. Das heißt also, dann müsste man, wenn man dem folgt, 2035 ein klimaneutrales Stromsystem haben. Ja? Und dann müsste also ein Gaskraftwerk, was 2032 in Betrieb geht, 2035 wieder rausgehen oder auf Wasserstoff umrüsten. Und da haben wir uns wirklich mittlerweile in eine schwierige Situation gebracht. Da ist der gordische Knoten mittlerweile wirklich schwer zu durchschlagen.
Der Kohleausstieg soll 2038 abgeschlossen sein. Dann muss das System auch ohne funktionieren, und zwar versorgungssicher. Mit ausreichendem Regenerativenergiepark, ausgebautem Stromnetz, klimafreundlich nutzbaren Backup-Kraftwerken und nicht zuletzt Batteriekapazitäten. In einer Zeit, in der eher die Angst vor Schrumpfung und hohen Energiepreisen die Debatte bestimmt. 2045 will Deutschland dann klimaneutral wirtschaften. Wie das gehen soll, lässt mittlerweile selbst Experten nachdenklich werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.